Ich habe einen spannenden Artikel gefunden, von dem ich glaube, dass er uns auch in unseren Karrieren weiterhelfen kann. Und in diesem Artikel ging es um die 5 größten Anfängerfehler eines jeden Surfers.
Den Arm hat sie schon verloren und den wird sie auch nicht wieder zurückbekommen. Aber muss sie jetzt deshalb auch noch ihr Leben lang deprimiert sein? Nein, damit machst du es doch nur noch schlimmer.
Wieso ist er ein Held, der alle anderen Helden oder Heldinnen vielleicht sogar noch in den Schatten stellt? Das hat damit zu tun, dass Eddie nicht nur Surfer war, sondern Eddie war auch Rettungsschwimmer in einer ganz berüchtigten Bucht.
Also wenn er komplett unvernünftig geworden wäre, hätte er es wahrscheinlich nicht geschafft, 500 Menschen zu retten, weil er vielleicht selbst beim 80. mit ertrunken wäre. Mut ist halt was anderes als Unvernunft. Ja, also im besten Fall ist es ein kalkuliertes Risiko und du weißt, was du tust.
Herzlich willkommen bei Learnings, einem Podcast von Orange bei Handelsblatt mit Tobias Kargol und Philipp Bündel.
Herzlich willkommen bei Folge 39 von Learnings, eurem von Orange bei Handelsblatt präsentierten Lieblingskarriere-Podcast am Mittwochmorgen.
Wir wollen heute darüber sprechen, was man vom Surfen für Beruf und Karriere lernen kann. Warum? Ich glaube, dass Surfen so viele süchtig macht, weil es einfach sehr erfüllend ist. Man erlebt die Natur in all ihrer Schönheit und Brutalität gleichzeitig. Das ist sicherlich ein spirituelles Erlebnis, sage ich mal als jemand, der nur sehr wenig Zeit auf einem Surfbrett verbracht hat. Ich bin beim Bodyboarden nicht weitergekommen, als zu merken, dass das sehr anstrengend ist. Weißt du, was Bodyboarden ist?
Bodyboarden, ja klar, das kauft man doch in Holland am Strand. Das sind diese Styroporbretter, oder? Ja,
das machen auch manche Leute in 20 Meter Wellen und so. Ja. Also das kann man auch ernsthafter betreiben, aber es ist immer noch Surfen für Leute, die zu faul sind, aufzustehen quasi. Das habe ich mal ein bisschen gemacht. Darüber bin ich nicht hinausgekommen, aber ich habe auch bei der Beschäftigung hier nochmal gemerkt, es ist einfach eine unglaubliche Metapher für Unternehmertum und für die Themen, die wir hier so besprechen bei Learnings. Denn erstmal noch was ich gelernt habe. Surfen hat ja mehrere Teile, ne? Es ist ja jetzt nicht nur so lustig durch die Welle durchreiten, sondern du schwimmst erstmal raus und da kommt dir ja die Brandung entgegen. Du duck-divest also unter den Wellen her, wie so eine Ente, ne? Taucht man immer unter diesen Wellen her. Das war übrigens das Einzige, was ich konnte dabei. Dann wartest du mit den anderen Surfern da draußen, dass das nächste Set Wellen kommt und dann schwimmst du die Welle an, versuchst sie einzuholen, reinzukommen, möglichst aufzustehen, wenn du kein Bodyboarder bist, und dann surfst du. Und alleine das schon, ja? Man kommt nicht an die guten Wellen, ohne sich erstmal durch die Brandung zu kämpfen. Wow, da ist doch irgendwie schon alles drin, was man über Unternehmertum wissen muss. Dann fällt man auch noch andauernd vom Brett runter, man bekommt vom Meer richtig auf die Fresse, man muss immer wieder aufstehen, man lernt, dass es normal ist, hinzufallen. Das klingt alles sehr vielversprechend für uns. Oder noch was hier für Quick Wins direkt mal am Anfang. Das Bild von der perfekten Welle, sicherlich total überstrapaziert, aber habe ich auch wieder gefunden in einer Doku, die ich mir angesehen habe, um da mal vorwegzugreifen, eine Doku über Bethany Hamilton. Da drin wurde gesagt, man hat immer eine Situation, eine Welle im Kopf, auf die man hofft, die bekommt man aber nur 3-mal im Leben. Noch was, wo man drüber nachdenken kann. Oder du lernst, dass du nicht alles in der Hand hast. Vielleicht bist du am perfekten Hort, aber heute gibt es einfach keine Wellen. Kann passieren. Vielleicht wirft dich die Welle einfach vom Brett, wenn sie denn kommt. Du kannst da nicht beleidigt oder sauer sein, das bringt dich nicht weiter. Das Meer nimmt sich davon gar nichts an. Du lernst also zwangsläufig irgendwann Demut, Gleichmut und Geduld gegenüber den Dingen, die du nicht kontrollieren kannst. Und zu guter Letzt noch, in meiner Quick-Wins-Runde hier am Anfang, es gibt einen bekannten Surferspruch, den man, denke ich, auch auf das Unternehmertum übertragen kann. The best surfer out there is the one having the most fun. In diesem Sinne freue ich mich auf diese Folge.
Ich bin total überrascht über die vielen Parallelen. Ich war auch erstmal irritiert, als du das Thema Surfen und Surfer vorgeschlagen hast, weil ich dachte, ja, es ist dann doch relativ weit weg von den Dingen, die wir hier so behandeln. Aber nein, du hast völlig recht. Es gibt unglaublich viele Parallelen. Und mir sind dann auch direkt so ein paar Bilder eingefallen, von denen ich glaube, dass sie auch aufs Unternehmertum oder auf die Karriere zutreffen. Zum einen die Antizipation des richtigen Moments. Ja, dass es für unterschiedliche Unternehmungen und Schritte immer das Momentum geben muss. Ja. Nicht jeder Schritt funktioniert immer in jedem Moment. Wir haben, glaube ich, im Kontext der Amorelie-Gründung, Lea-Sophie Kramer, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, auch viel über Momentum gesprochen, weil sie sagte, ihr Momentum damals war 50 Shades of Grey. Mhm. Ne, und Amorelie hat es nur deswegen geschafft, ganz an die Spitze zu kommen, weil eben dieser 50 Shades of Grey Hype war. Hätte man Amorelie ein Jahr vor 50 Shades of Grey gegründet, hätte diese Unternehmung vielleicht gar nicht so funktioniert, wie sie am Ende funktioniert hat. Von dem her glaube ich, Antizipation des richtigen Moments ist eine starke Parallele zwischen dem Surfen und dem Unternehmertum. Ja. Das andere natürlich ist, die See zu beobachten, ja, und dadurch dann auf Business Opportunities zu kommen, dass man eben nicht alleine alles immer beherrschen kann und nicht alles selber in der Hand hat, das hast du gerade auch schon erwähnt, sondern man befindet sich in einem Meer. Nicht umsonst redet man ja auch vom Blue Ocean und Red Ocean im Business, ne? Also es gibt viele, viele, viele Faktoren, die das eigene Geschäft beeinflussen und die man berücksichtigen muss. Dann generell das ganze Thema Geduld und damit verbunden natürlich auch der Fokus. Wir haben es in der letzten Folge mitgegeben bekommen von Thomas Strehrath, der gesagt hat, Fokus, Fokus, Fokus. Konzentriert euch auf die eine Sache, die ihr besonders gut könnt. Und ich glaube, beim Surfen macht es auch Sinn, im Moment zu sein und fokussiert zu sein, um dann im richtigen Moment in die richtige Welle zu gehen und dann auch aufstehen zu können. Da geht es ja teilweise um Millisekunden. Von dem her glaube ich auch das eine sehr große Parallele. Und der letzte Punkt, und dann übergebe ich dir direkt das Wort, weil du hebst hier schon ganz ungeduldig die Hand, wie ich sehe, das gesunde Selbstbewusstsein, also sich trauen, auch Risiken zu gehen. Weil beim Surfen ist es ja tatsächlich so, du weißt vorher nie, ob du diese Welle wirklich überstehst oder zu Ende geritten bekommst, wie es in der Fachsprache heißt. Und da muss man sich dann auch einfach trauen, reinzugehen. Und auch das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, das gesunde Selbstbewusstsein. Denn ohne dieses gesunde Selbstbewusstsein wird es auch in der Unternehmenswelt oder Unternehmerwelt echt schwierig.
Ja, Surfen ist eine einzige große Metapher. Wir haben ja auch schon öfter mal drüber gesprochen, dass wir irgendwie glauben, auch für uns selbst, das an unseren Karrieren erkannt zu haben, dass es wichtig ist, dich auf der einen Seite in die richtige Position zu bringen und dann halt aber auch zuzuschlagen, wenn es dann halt eben losgeht. Das ist ja beim Surfen auch ganz genauso. Ohne das ganze Paddeln vorher kommst du nicht perfekt in die Welle rein, und wenn sie dann kommt, dann musst du, wie du gerade gesagt hast, voll im Augenblick sein und sie dann halt eben auch nehmen. Wenn du den Moment verpennst, ist schlecht. Und gerade, glaube ich, diese Interaktion mit der Umgebung ist was Spannendes daran, weil auch deine Unternehmung oder deine Selbstständigkeit oder selbst deine Karriere angestellt in einem Unternehmen, das findet ja alles nicht in einem Vakuum statt. Du arbeitest mit anderen Menschen zusammen, da passieren Dinge, auch in deinem Unternehmen oder halt eben auf dem Markt und kundenseitig und so weiter, Konkurrenten, Dinge passieren. Ja, jeden Tag sieht die Welt wieder anders aus, so ähnlich wie man irgendwie so sagt, du kannst nicht zweimal in den gleichen Fluss steigen, weil der fließt ja immer weiter, so ähnlich ist es da ja auch, morgen ist, sind die Voraussetzungen wieder anders, als sie es heute sind, und man muss damit irgendwie interagieren. Und das finde ich auch spannend, was du gerade auch gesagt hattest, natürlich, dass man die Momente irgendwie mitnehmen muss. Ja, dass 50 Shades of Grey dann die Möglichkeit ist, wo du sagst, so genau jetzt kann ich diesen Sextoy-Versand starten und gestern konnte ich es nicht und morgen kann ich es auch nicht. Also wir müssen das jetzt machen. Und auf der anderen Seite, dass man im Alltag, wenn man dann irgendwann 15 Baustellen aufgemacht hat und viel zu tun hat, man ja irgendwie doch auch immer versucht, zumindest versuche ich das, nicht komplett fremdgesteuert zu sein. Nicht die ganze Zeit nur getriggert zu werden von verschiedenen Leuten. Da sind 15 Mitarbeiter, die möchten alle irgendwas, und 15 Kunden, die wollen alle irgendwas, und völlig unbekannte Leute schreiben auch noch 25 Sachen. Und wenn du nicht aufpasst, reagierst du den ganzen Tag nur auf das, was da alles an Input von außen halt einfach kommt. Ja, nein, vielleicht nächste Woche, mal gucken. Ah, ich habe mal kurz überlegt. Guckst irgendwann auf die Uhr. Ach so, jetzt wollte ich auch nach Hause. War mit meiner Frau verabredet. Mehr hast du nicht gemacht, als darauf die ganze Zeit zu reagieren, oder kommst komplett von deinem eigentlichen Plan ab, wegen diesen äußeren Dingen. Kannst dich aber ja auch nicht komplett abschirmen dagegen und musst ja dafür offen sein, vielleicht das Momentum mitzunehmen, wenn etwas passiert. Kannst ja dann nicht sagen, okay, genau jetzt müsste ich diese Idee umsetzen mit meinem Sextoy-Versand, mache ich aber nicht, weil passt mir gerade nicht rein, hatte andere Pläne. Ne? Das muss man von Fall zu Fall dann abwägen. Nehme ich diesen Hype mit oder nehme ich den nicht mit und dabei die richtigen Entscheidungen treffen. Wahrscheinlich auch wieder fast wie beim Surfen. Da kommen ja auch ein paar Wellen an dir vorbei und du entscheidest halt, welche du nimmst. Ne? Und wenn du immer jede nimmst, die kommt, dann hast du wahrscheinlich auch nicht immer die beste genommen. Also ja. Möchtest du anfangen, dass wir jetzt mal ein bisschen hier nochmal Fleisch dran kriegen, dass wir mal ein paar Erfahrungsberichte von echten Surfern hören, anstatt hier nur so im Dunkeln rumzutappen?
Super gerne. Ich habe einen spannenden Artikel gefunden, von dem ich glaube, dass er uns auch in unseren Karrieren weiterhelfen kann. Und in diesem Artikel ging es um die 5 größten Anfängerfehler eines jeden Surfers. Ja, und ich dachte mir, das kann doch nicht wahr sein. Alle 5 Anfängerfehler passen großartig auch zu dem, was wir so machen, Tag ein, Tag aus. Der erste Fehler, Illusion versus Realität. Viele Menschen, die mit dem Surfen anfangen, denken sich, so schwer kann Surfen doch nicht sein. Und gehen dann mit dieser sehr, ja, fatalen, falschen Erwartungshaltung an das Surfen dran und sind dann relativ schnell enttäuscht, dass sie beim 3., 4., 5. Mal immer noch nicht auf dem Board stehen. Dann hören die meisten auch direkt wieder auf zu surfen, weil irgendwie hat das jetzt alles nicht so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben, und man unterschätzt es komplett. Ich glaube, das ist auch was auf viele Menschen zutrifft, die vielleicht gerade von der Uni kommen. Ja, wir diskutieren ja auch häufig das Phänomen, dass junge Menschen das Gefühl bekommen, dass die Arbeitswelt auf sie wartet und sie dann total überrascht sind, dass sie sich erstmal hochkämpfen müssen durch Praktika und erstmal durch Jobs, die vielleicht gar nicht so anspruchsvoll und toll und unterhaltsam sind, wie sie sich das vorstellen. Also auch da so ein bisschen Illusion versus Realität. Ne, wie stellt man sich seine Karriere und seine Arbeitswelt vor? Ich habe da heute noch mit einem Kollegen zugesprochen, der überhaupt nicht verstehen kann, wie seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht motiviert sein können bei den geilen To-Dos, die so bekommen. Ja, wahrscheinlich, weil die einen anderen Blick auf diese total geilen To-Dos haben. Ja, auch da so ein bisschen Illusion versus Realität. Wie habe ich mir meinen Job vorgestellt und das Unternehmen, in dem ich arbeite und wie ist es dann tatsächlich? Mhm. Ja, also eine gesunde Einschätzung der Situation ist extrem wichtig. Fehler Nummer 2. Versuchen, auf einem Shortboard das Surfen zu erlernen. Da muss ich natürlich erstmal als Nicht-Surfer googeln, was ist denn eigentlich ein Shortboard? Es ist ein, ja, wie kurzes der Name schon sagt, Brett. Kurzes Board. und die Kürze des Brettes ist ausschlaggebend, oder die Länge des Brettes besser gesagt, für die Schwierigkeit und die Herausforderung, darauf zu stehen, macht ja irgendwie Sinn, wenn man drüber nachdenkt. Und auf so einem Shortboard, das natürlich viel geiler aussieht und man am Ende des Tages auch viel wendiger ist und so weiter, lernt man halt viel schwieriger. Ja, also man übernimmt sich quasi direkt am Anfang und denkt, nö, ich starte auf jeden Fall mit einem Shortboard und nicht mit diesem komischen, dicken, langen Brett, das auf jeden Fall super unsexy aussieht, kennt man vielleicht auch vom Skifahren. Ne, beim Skifahren gibt's ja die Anfänger-Skier, die sind auch relativ lang und relativ breit und super unattraktiv. Es sieht aus wie so ein Skispringer. Und es gibt dann halt irgendwie, ich glaube, Carving-Ski heißen die. Nagelt mich bitte nicht drauf fest. Naja, long story short, hier, glaube ich, können wir daraus lernen, dass es wichtig ist, am Anfang nicht das Gefühl zu haben, man könnte irgendwelche Schritte überspringen und man wäre schon weiter, als man vermeintlich ist, sondern dass man gerade zu Beginn auch eine gewisse Demut mitbringen muss, wenn man einen neuen Job annimmt oder wenn man ein Unternehmen gründet. Wir beide haben in der letzten Folge viele erfahrene Menschen gefragt, wie sie das so machen mit ihrem Unternehmen. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Schritt, weil uns irgendwie klar ist, wir sind Anfänger in diesem Game. So, wir müssen noch wahnsinnig viel lernen. Und das ist ja auch so ein bisschen der Gedanke hinter Learnings. Wir wollen jede Woche dazulernen, um besser zu werden. Und indem man einen Schritt überspringt, nämlich indem man direkt auf das Shortboard geht, missachtet man diesen Schritt. Ja, man hält sich schon für weiter, als man eigentlich ist, obwohl man eigentlich noch lernen müsste. Und zwar mit Basics lernen. Und ich glaube, auch gerade Basics am Anfang zu erlernen, ist wahnsinnig wichtig. Ja. Wir diskutieren im GWA viel über, also GWA, Gesamtverband Kommunikationsagenturen, wo ich für den Nachwuchs verantwortlich bin, diskutieren wir viel darüber, was Nachwuchskräfte mitbekommen müssen. Und ich bin immer ein ganz großer Fan davon zu sagen, Grundtugenden. Grundtugenden sind der Schlüssel und die Basis für eine erfolgreiche Karriere. Und es ist viel weniger spannend, über Themen zu sprechen, die jetzt im letzten halben Jahr irgendwie relevant waren. Weil in einem halben Jahr haben wir neue Themen und in 2 Jahren haben wir wieder neue Themen. Aber Grundtugenden werden sich nie verändern.
Wie zum Beispiel? Wenn man sich's vorstellen kann, auch wenn wir heute nicht über Werbung reden, aber was ist eine Grundtugend?
Ich glaube, das hat gar nicht so viel mit Werbung zu tun, sondern generell mit Grundtugenden in der Arbeit, wie Verbindlichkeit, wie Genauigkeit, wie Korrektheit, ja, Pünktlichkeit, ja, also all diese Themen, die einfach elementar sind in jedem Bereich. Egal, ob man eine Consulting Company gründet oder ob man in die Werbung geht oder ob man eine Eisdiele aufmacht. Das sind Themen, von denen ich glaube, dass sie gerade am Anfang einer Karriere oder am Anfang einer Gründung etc. sehr wichtig sind. Also nicht direkt auf Shortboard, sondern erstmal auf dem dicken alten Board lernen und akzeptieren, dass man Anfänger ist in diesem Bereich. Fehler Nummer 3. Rauspaddeln und nicht wissen, wie man am besten wieder zurückkommt. Da bin ich ja auch ein Experte drin, erstmal nach vorne zu preschen und dann zu gucken, ist eigentlich irgendjemand hinterhergekommen und was mache ich jetzt hier eigentlich draußen? Und du hast ja gerade so schön beschrieben, wie man dann vom Land nach draußen kommt, um dann in der Line, heißt es glaube ich, im Line-Up zu sein und dann auf die richtige Welle zu warten. Da ist es wohl häufig so, ich bin ja kein Surfer, das muss man dazu sagen. Ich spreche gerade über Surfen, obwohl ich keine Ahnung vom Surfen habe, aber so ich feiere einfach die Metaphern sehr. Dann ist man im Line-Up und stellt fest, hoppala, hier sind ja eine ganze Menge hoher Wellen und ich traue mich ehrlicherweise gar nicht in diese ganzen hohen Wellen und wie komme ich denn jetzt wieder zurück und das ist ein ganz schön weiter Weg und irgendwie habe ich mir das anders vorgestellt. Mhm. Ja, also auch da schauen, wie bekomme ich denn das, was ich gerade gestartet habe, auch zu Ende gebracht. Und ich glaube, es ist das eine, Dinge zu starten und das andere dann eben das Ganze auch in Erfolge zu übersetzen und die Ernte mit nach Hause zu bringen. Und das gilt für Initiativen auf der Arbeit, wenn man irgendwie neue Projekte anstößt. Das gilt aber natürlich auch für Neugründungen, für Projekte im Privaten und. Ich bin ja ein großer Freund davon, Dinge vom Ende her zu denken. Und ich glaube, ein Teil des vom Ende auszudenken ist, sich zu überlegen, was soll denn am Ende da stehen als Ergebnis? Ja, bevor ich loslaufe und mir dann Gedanken dazu mache, was kommt eigentlich hinten bei rum? Dann Fehler Nummer 4, einem Local in die Welle droppen. Fand ich auch großartig.
Allein die Anglizismen da drin sind schon geil.
Einem Local in die Welle droppen. Ja, also wenn du auf Hawaii bist, im Urlaub, mit deinem Surfbrett und du bist im Line-Up und da kommt die geile Welle und du droppst einfach rein und ignorierst, dass neben dir der Local ist, der eigentlich Anrecht auf diese Welle hat und du droppst ihm in die Welle, was mehr oder weniger übersetzt bedeutet, du springst da mit ihm rein und machst ihm damit seine Welle kaputt, weil zu zweit ist irgendwie blöd in dieser Welle, weil du dich wahrscheinlich auch noch so blöd anstellst, dass da keiner neben dir mehr eine Chance hat. Und wir haben ja auch gelernt, das ist ein relativ weiter Weg ins Line-Up und im Line-Up kann man auch nicht jede Welle nehmen. Das heißt, worst case, hängst du seit 2 Stunden mit dem Local im Line-Up und dann kommt dir eine geile Welle und in die droppst du dann rein. Ich glaube, auch das ist innerhalb einer Company und innerhalb einer Branche No-Go. Ja, Local ist für mich jetzt übersetzt dann einfach mal der Erfahrene, der OG. Wir haben ja auch, um da wieder eine Verknüpfung herzustellen zu unserer letzten Folge, den einen oder die andere dabei gehabt, die schon länger in unserer Branche sind. Und ich glaube, dass Respekt den Älteren gegenüber oder den Erfahrenen gegenüber auch eine ganz wichtige Rolle ist. Ne? Nicht irgendwie Ehrfurcht und keine Angst und man muss sich deswegen nicht zurückhalten, aber man muss schon irgendwie respektieren, da ist jemand, der macht das schon länger und der hat vielleicht auch den Weg geebnet für die Dinge, die ich jetzt hier irgendwie anschieben kann und der hat wahrscheinlich auch ein paar Türen geöffnet. Im Hip-Hop ja auch ganz spannend. Ein Drake verdient halt mittlerweile mehr als ein Jay-Z, aber ohne dass Jay-Z die Türen geöffnet hat, hätte Drake jetzt auch nicht so einfach an die Stelle kommen können, wo er jetzt irgendwie ist. Also niemals im Local in die Welle droppen bedeutet für mich übersetzt sowohl in der Company als auch in der Branche Respekt den OGs und den Älteren und denjenigen.
Gibt es den Hip-Hop genauso. Genau, da ist es genau. Ein Pay Your Dues und da geht es auch darum, dass man da erstmal Respekt zu geben hat und ja, sehr, sehr richtig.
Und im besten Fall, wenn man dann respektvoll ist, und das stand auch in diesem Artikel, dann bekommt man diese Liebe auch zurück und dann kann es dir gut passieren, dass der Local dir den Vortritt gibt und sagt, ey, da ist eine geile Welle, jetzt ist der Moment, paddle und dann kriegst du diese Welle und ich gönne dir diese Welle, weil ich kenne diese Wellen seit 20 Jahren, aber ich sehe dir an, du kennst diese Welle noch nicht seit 20 Jahren, deswegen, das ist deine Welle. Und das ist doch ein cooler Moment.
Voll.
Oder? Ja. Du zeigst Respekt und bekommst den Respekt zurück und hast dann sogar noch einen Vorteil, weil der Typ dir den entscheidenden Tipp im richtigen Moment gibt und deswegen hast du die Welle deines Lebens und wirst diese Welle wahrscheinlich nie wieder vergessen und hattest die nur, weil dir der Local eben gesagt hat, jetzt paddel mal los. So, Fehler Nummer 5, Fallstrick Nummer 5 und dann bin ich auch durch mit diesem Blog. Keine Leash tragen. Keine Leash. Leash sind die Bänder, mit denen du das Surfbrett an deinem Arm oder Bein befestigst. Ne? Mhm. Denn wenn du von einer Welle unglücklich erwischt wirst und einen Wipeout hast, sprich du wirst unter Wasser gedrückt, dein Surfbrett wird weggeschleudert und du fühlst dich wie in einer Waschmaschine, dann sollte man auf jeden Fall eine Leash tragen. Denn wenn man keine Leash trägt, dann wird dein Surfbrett zu einem Geschoss und fliegt dir um die Ohren und kann ehrlicherweise sehr, sehr, sehr gefährlich werden und dich im Zweifelsfall sogar umbringen. Ich habe das jetzt mal ganz frei interpretiert und gesagt, dass dein Umfeld, deine Freunde, deine Familie, deine Frau, deine Kinder irgendwie so deine Leash sind. So, dass man sich bei allem Fokus aufs Business und auf die Karriere trotzdem noch eine Erdung bewahrt und Freunde hat, die einen auffangen, denn so ein Geschäft läuft ja auch nicht immer gut. Ja, das heißt, man braucht die Menschen, die einen auffangen, wenn es schlecht läuft und man braucht die Menschen, die einen erden, wenn es gut läuft. Also man braucht im Prinzip eine Art irgendwie Bindung, Halt, könnte man es ja auch übersetzen, damit einem dann im Fall der Fälle nicht alles um die Ohren fliegt. Das heißt, ohne Leash fliegt dir dein Brett um die Ohren und ohne Freunde und Familie fliegt dir dein Leben um die Ohren, wenn es dann halt nicht mehr so gut läuft. Also, immer eine Leash tragen ist, glaube ich, auch in der Karriere und im Business wahnsinnig wichtig. Und das habe ich zusammengefasst zu meinem Learning Nummer 1. Mhm. Das lautet: Erdung, Respekt, Demut und Realismus haben noch keiner erfolgreichen Karriere geschadet. Wir reden häufig von Erfolgsprinzipien und Dinge, die man braucht für den Erfolg. Ich finde, hier wird nochmal was Schönes hinzuaddiert, nämlich genau diese vier Aspekte. Erdung, Respekt, Demut und Realismus haben noch keinem geschadet.
Sehr, sehr gut. Wusste ich doch, dass das klappt mit dem Surfen. Ich bin ja habe jetzt ja viele Jahre in einem Unternehmen mit einem Surfer verbracht, mit dem Fu, der tatsächlich Bodyboarden macht, ne, auf den Kapverden, wo ich am Anfang, als wir Manera Media gegründet haben, Manera ist ja auch ein Wort, was auch im Kriolu kommt, aus dem Kapverdianischen, und er zu der Zeit schon auf den Kapverden gelebt, kommt eigentlich auch aus Düsseldorf, und ich habe ihn da dann jedes Jahr besucht und da ein paar Wochen bis hin zu, glaube ich mal, 2 Monate längstens oder so immer verbracht, Anfang des Jahres, ungefähr zu dieser Jahreszeit jetzt gerade, so Januar, bin ich hier dann weg und konnte dann da rumhängen, und da kamen dann so halt meine ansatzweisen Surferfahrungen her und das mitzukriegen. Von daher konnte ich mir mal jahrelang viele Surf-Metaphern anhören. Ich glaube, wenn man es dann auch mal wirklich selber machen würde, kommt dann noch viel mehr, und auch viel mehr lernen, glaube ich, auch wirklich beim Tun. Ne? Man merkt aber jetzt alleine schon, wenn man sich mit den Geschichten beschäftigt, es passt irgendwie und macht komplett Sinn. Und ich finde, du hast auch für jede von, was waren es, 5 Fehler?
Genau.
Von jedem von den 5 Fehlern was gefunden, bis hin zum Leash, was irgendwie, was komplett Sinn macht. Ich habe mich, erste Surferin für heute, mit Bethany Hamilton, wie gerade schon geteased, beschäftigt, und habe mir da die Doku Unstoppable angeguckt. Denn wenn wir hier nicht gerade Bücher lesen oder Webrecherche machen, dann geht es ja oft auch mal um Dokus, die man beispielsweise auf Netflix findet, und da findet ihr auch diese. Bethany Hamilton wuchs auf Hawaii mit Surfen auf. Ihr Vater hatte mit 13 selber schon angefangen zu surfen, in New Jersey ausgerechnet. Da hat er selbst im Winter jeden Tag gesurft. Selbst wenn die Autoscheiben zugefroren waren, ist er mit seinem Kollegen ins Wasser gegangen. Und nach dem Vietnamkrieg ging er schließlich nach Hawaii. Da traf er die Mutter von Bethany, die ihr Leben in Kalifornien auch im Wesentlichen mit Surfen verbracht hatte und irgendwann nach Hawaii gekommen war. Die beiden lebten da ihr Traumleben, Zeit für die Familie haben und gemeinsam surfen. Dazu hatten beide mehrere Jobs, um auch noch finanziell über die Runden zu kommen, denn da kommt man ja irgendwie auch nicht umhin, sich damit zu befassen. Bethany selbst begann dann schon mit 8 zu surfen und sagt, sie wusste schon da, dass sie mal Profi werden würde. Mit 9 hatte sie dann sogar auch schon die ersten Sponsorings. Sie war sehr, sehr ehrgeizig, hatte früh schon Selbstvertrauen, weil sie gemerkt hat, dass sie das kann, was sie da macht. Und ich denke, dass auch ihre Familie ihr viel Sicherheit gegeben hat einfach. Die haben selbst Homeschooling gemacht. Heute kommt einem das gar nicht mehr so ungewöhnlich vor, wo wir alle die ganze Zeit durch Covid zu Hause rumhängen und manche das da halt dann eben auch machen müssen, auf eine gewisse Art und Weise. Aber ja, sie musste selbstständig sein und hat aber auch sehr viel, weil ihre Eltern halt auch viel gearbeitet haben, hat aber auch einfach sehr viel Sicherheit mitbekommen, denke ich, von zu Hause, so wie ich es in der Doku und beim Recherchieren verstanden habe. Ihre beste Freundin kennt man vielleicht auch, das ist Alana Blanchard, die ist heute auch professionelle Surferin und Model mit 1,9 Millionen Instagram-Followern. Vielleicht ist der ein oder andere, der hier gerade zuhört, auch einer von diesen Followern. Und beide surften halt eben schon als junge Freundinnen, haben generell viel Sport gemacht, waren sehr abenteuerlustig und immer gut gelaunt. Die haben dann zum Beispiel auch Schwimmtraining natürlich noch gehabt, damit man starke Arme bekommt und beim Paddeln schneller war als alle Jungen und dann gefühlt jede Welle bekam, denn die muss man ja auch erstmal erfolgreich anschwimmen. Und haben eben auch sehr schnell nicht nur aus Fun gesurft, sondern immer Vollgas gegeben. Der Trainer meinte mal über Bethany: Wenn ich gesagt habe, jogg zum Pier und wieder zurück, hat sie das nicht nur gemacht, sondern danach noch gefragt, ob sie nicht noch ein zweites Mal laufen darf. Der Ehrgeiz war also vorhanden. Und die hatten auch generell einen krassen Freundeskreis, fand ich auch interessant in der Doku. Da gehörte dann auch einfach mal noch eine andere dreifache spätere Weltmeisterin mit dazu, die da alle gemeinsam am gleichen Strand auf Hawaii gesurft haben. Mit 13 hatte Bethany dann schon viele Pokale gewonnen. Für den Trainer war klar, sie würde eines Tages Weltmeister werden. Und dann kam der Morgen, ein Halloween-Morgen, als sie 13 war. Da ist sie mit ihrer Mutter morgens rausgefahren zum Surfen, wie so oft. Es ging an diverse Strände, keiner davon hatte Wellen. Und sie wollten gerade aufgeben, da trafen sie Alanas Familie, und Bethany überredete ihre Mutter dann, dass sie bei dem bleiben darf, auch wenn die Wellen nichts taugten, um einfach noch ein bisschen Spaß zu haben. Interessanterweise sogar das, um hier nochmal halb anzugeben, ein Strand, wo ich ganz in der Nähe auch schon mal war. Einmal war ich schon mal auf Hawaii, das kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Gesurft habe ich da natürlich nicht. Wie gesagt, ich kann nur duckdiven. Wenn ich dann einmal draußen bin, weiß ich nicht, wie es weitergeht. Da muss man mich mit dem Helikopter holen. Aber ja, war ich tatsächlich sogar auch, fand ich krass. Also an dem Strand. lese ich jetzt mal eine Stelle vor aus einem Buch von Bethany, das sich Soul Surfer nennt, das sie vor sehr vielen Jahren geschrieben hat. Also, das Wasser war kristallklar und ruhig. Es wirkte eher wie ein Pool als die tiefe See von Kauai, Hawaii, wo ich jeden Morgen mit meiner Freundin Alana Blanchard oder den anderen Mädchen vom Mädchensurfteam von Hanalei surfen gehe. Die Wellen waren klein und brachen dauernd in sich zusammen. Ich ließ mich von ihnen tragen, hatte meinen rechten Arm an der Nase meines Surfbretts und den linken Arm locker im kühlen Wasser. Ich weiß noch, dass ich dachte, hoffentlich kommt die Welle bald mal auf Touren, als plötzlich ein grauer Schatten auftauchte. Der Bruchteil einer Sekunde, das war alles. Ich nahm einen großen Druck und mehrmaliges blitzschnelles Zerren wahr. Ich konnte keine Details ausmachen, aber ich wusste, dass ein über 4 Meter langer Tigerhai seine gewaltigen Kiefer vorne in mein Surfbrett und meinen linken Arm geschlagen hatte. Dann sah ich unter Schock zu, wie sich das Wasser um mich herum hellrot färbte. Irgendwie schaffte ich es, ruhig zu bleiben und Richtung Strand zu paddeln. Mein linker Arm war fast bis zur Achsel weg, ebenso wie ein halbmondförmiges Stück aus meinem rot-weiß-blauen Surfbrett. Ja, ein 4 Meter langer Hai hat ihr tatsächlich als 13-jähriges Mädchen den kompletten linken Arm abgebissen beim Surfen. Und der Vater von Alana hat einen Druckverband am Strand gemacht und ihr damit das Leben gerettet. Sie hat 60% ihres Bluts verloren bei diesem Angriff und kam dann natürlich ins Krankenhaus, wo ihr eigener Vater an dem Tag eine Knieoperation haben sollte. Die wurde dann abgesagt, weil der OP gebraucht wurde. Später hat der dann erfahren, fand ich auch sehr emotional, das so zu hören, dass seine OP abgesagt wurde wegen seiner eigenen Tochter. Alleine der Moment, sich vorzustellen, wie er das erste Mal in das Zimmer reinkam und seine kleine Tochter da sieht und die fehlt halt eben ein Arm, wirklich krass. Und man kann sich natürlich vorstellen, was das für eine Erfahrung, für ein Erlebnis einfach auch für sie selber natürlich einfach ist, ne? Generell ja schon, man verliert einen Arm, unglaublich, und dann bricht ja irgendwie auch noch ihr ganzer Lebensstil damit zusammen, denn es war erstmal für keinen vorstellbar, dass sie auf die Art nochmal jemals wieder surfen könnte, also nicht ernsthaft. Ja, denn man braucht halt eben Arme und Beine, um in die Wellen reinzupaddeln. Und auch allein für den Gleichgewichtssinn ist das einfach ein riesengroßer Unterschied, wenn da plötzlich irgendwie ein Teil des Körpers fehlt, der vorher noch da war. Die Mutter hat auch schon vorgeschlagen, dann zum Beispiel, hey, vielleicht geht ja Snowboarden noch, dann ziehen wir in die Berge und so. Und aber das wollte sie alles nicht. Sie wollte da bleiben, wo sie ist. Und sie wollte auch weiter surfen. Und sie hat irgendwann im Krankenhaus dann Mike getroffen, dem 6 Jahre vorher ein Hai das Bein abgebissen hatte. Der hat sie da besucht, um sie irgendwie Mut zuzusprechen. Und ja, die beiden unterhalten sich dann, es gibt ja Originalaufnahmen von in der Doku, darüber, wie es ist, denn wieder surfen zu lernen. Und der sagt, naja, man muss halt alles neu lernen, aber das macht man dann halt einfach. Also alle Sachen muss man im Leben irgendwie neu lernen, wenn man jetzt ein Bein oder einen Arm weniger hat als vorher. Und er meint dann sogar noch, also der kam da sehr positiv rüber, meint dann sogar noch, es würde ja irgendwie auch Spaß machen, Dinge zu lernen, die halt sonst keiner kann. Und er hätte es jetzt auch mal ausprobiert, also mit nur einem Arm surfen geht auf jeden Fall. So. Und nach 15 Minuten in dieser Doku hatte ich auch noch gar nicht so richtig bedacht, was das bedeutet, wenn man einen Arm verliert, bis dann so eine Szene kam, wo sie auf dem Boden sitzt und mit den Füßen eine Grapefruit festhält, um dann mit dem verbliebenen Arm die durchzuschneiden und dann mit einem Fuß und einer Hand das schwere Schneidebrett mit 6 halben Grapefruits im Aufstehen hochbalanciert. Ja, das heißt, unglaublich viele Dinge wie eine Grapefruit schneiden sind halt plötzlich so, okay, wie zur Hölle soll ich das jetzt tun? Aber man kann das neu lernen. Dazu sind Menschen in der Lage, das zu machen, wenn man das halt eben annimmt. Und nach 4 Wochen stand sie tatsächlich wieder auf dem Surfbrett. Sie hat sich von ihrem Vater so einen Griff ans Board bauen lassen, weil die berühmten Duckdives ansonsten nämlich ziemlich schwierig sind, da das Brett beizukontrollieren und richtig runterzukommen. Und als sie irgendwann sogar am ersten Wettbewerb wieder teilgenommen hat, waren natürlich alle Leute komplett confused und der Trainer hat ihr gesagt, ey, du kannst das eigentlich locker angehen, die werden schon alle komplett geflasht sein, wenn die sehen, dass du überhaupt surfen kannst, mehr musst du ja gar nicht machen. Und tatsächlich hat sie es aber sogar geschafft, diesen Wettbewerb zu gewinnen, mit nur einem Arm. Und sie ist danach sehr, sehr, sehr berühmt geworden in den USA, sie war bei Oprah Winfrey, sie hat von Janet Jackson einen Preis überreicht bekommen, sie hat ihr Buch Soul Surfer, aus dem ich gerade vorgelesen habe, veröffentlicht. Also sie ist einfach so halt ein Vorbild geworden, gerade für junge Mädchen, aber auch darüber hinaus. Also da sind auch ein paar alte, bärtige Typen irgendwie zu sehen, die ein Bild mit ihr haben wollen. Ich glaube, wir beide hätten uns da auch angestellt und hätten sie irgendwie abgefeiert und sehen sie auch als Vorbild. Deshalb ist sie ja hier im Podcast. Sie war dann sogar mal in Thailand nach dem Tsunami da, um da traumatisierten Kindern zu helfen. Und ja, so ging ihre Karriere weiter. Sie hat dann aber auch gemerkt, ihre eigentliche Leidenschaft ist halt eben Surfen. Und das ging jetzt kam ein bisschen zu kurz, dadurch, dass sie jetzt als Promi in der Welt unterwegs war. Und sie musste immer daran denken, während ihre Freundinnen Weltmeisterinnen wurden, was sie wohl hätte erreichen können, wenn es diesen Unfall nicht gegeben hätte. Und sie hat dann geheiratet, das hat ihr neue Kraft gegeben, Stichwort Leash, von dem du vorhin gesprochen hast, also Familie da auch irgendwo wichtig und Leute, die einem den Rücken stärken. Und die beiden haben sich zusammen entschieden, dass sie ihre Leidenschaften in den Mittelpunkt ihres Lebens stellen wollen. Und so hat sie sich wieder aufs Profisurfen fokussiert. Deshalb ist ein Learning hier für mich, was sie sagt, nämlich wenn man Träume verwirklichen will, braucht man vieles. Passion, also Passion, Drive, Dedication, Commitment, also Leidenschaft, Antrieb, Hingabe und Engagement und die Unterstützung von den Menschen im eigenen Umfeld. Und ich fand es halt unglaublich, welchen Willen sie hat und wie unbeeindruckt vom Schicksal sie dann weitermacht und wie man das in dieser Doku oder auch dem Film sieht. Sie ist gleichzeitig ein positiver Mensch und lacht viel. Und es kam ihr sogar noch dicker für sie, oder was ich auch super beeindruckend war, sie wurde dann ungewollt relativ früh schwanger. Und plötzlich war sie auf der Profitour, wo man um die Welt reist, den größten Wellen hinterher und den besten Wellen hinterher, nicht nur die einzige mit nur einem Arm, sondern auch die einzige, die noch ein Baby die ganze Zeit dabei hatte. Man sieht sie dann da hochschwanger Gewichte heben und trainieren oder danach beim Surfwettbewerb, wo sie kurz mal rausjoggt, um ihren Jungen zu stillen und danach dann wieder weitermacht, um wieder mit dabei zu sein. Komplett crazy. Und natürlich war das nicht einfach und war natürlich dann nicht so leicht ist es im Leben nicht, dass sie dann alle Wettbewerbe gewonnen hätte oder dann 8-mal Weltmeisterin geworden ist, sondern das war natürlich sehr langwierig und sehr, sehr, sehr frustrierend, weil sie halt immer auch wusste, welches Potenzial sie eigentlich hätte und dass sie das erst natürlich nicht mehr genauso abrufen konnte, wie es vorher gewesen wäre. Und sie sagt dann dazu, dass es ihr in solchen Momenten immer geholfen hat, wenn sie richtig frustriert wurde, daran zu denken, was ihre Leidenschaft ist und warum sie das macht. Und sie sagt so, das Meer ist ihre Liebe und ihre Leidenschaft, da kann sie reflektieren, da kann sie selbst sein. Und sie hat zwar einen Arm verloren durch den Angriff, aber nicht ihre Leidenschaft für das Meer und für das Surfen. Und heute hat sie 2 Kinder und ist jetzt gerade schwanger mit dem 3. Alles Gute an dieser Stelle. Sie verfolgt nach wie vor zahlreiche gemeinnützige Aktivitäten. Sie bietet auch Kurse an. Und ein Motto, was ich auf ihrer Website gesehen hat, auf einem T-Shirt, fand ich auch ganz gut. I don't need easy, I just need possible, steht da drauf. Und ihr Rat ist heute, finde heraus, worin du gut bist. Finde heraus, was Bestand hat. Erkenne, welche Dinge dir am wichtigsten sind, welche Dinge du absolut liebst und bei denen du von Natur aus den Drang hast, damit weiterzumachen. Entwickle Leidenschaft für diese Dinge, die dir wichtig sind und verbinde deine Leidenschaft mit anderen Menschen. Also diese 2 Punkte sind das, was man hier rausziehen kann. Auf der einen Seite diese Leidenschaft, die einem dann auch keiner mehr nehmen kann, wie es halt bei ihr die fürs Meer ist, die nicht aufgehört hat, selbst nach diesem Hai-Angriff, wonach ich, glaube ich, nie wieder man vielleicht nicht mehr ins Wasser gehen würde, aber sie halt schon, weil das ist ihre Leidenschaft. Und zweitens das, was du mit dem Dish auch erwähnt hast, halt eben die anderen Menschen, die dann auch irgendwo deine Reißleine sein können, wenn es mal drauf ankommt.
Wahnsinn. Tolle Frau, Bethany Hamilton, kannte ich bisher nicht, werde ich mir aber definitiv merken. Vor allem werde ich mir merken, den Spruch, den du ganz am Ende gebracht hast. I don't need easy, I just need possible. Finde ich unglaublich mächtig und inspirierend. Also das könnte auch der neue Claim von Nike sein. I don't need easy, I just need possible.
Ja.
Viele Menschen fragen ja immer nach dem einfachen Weg und wundern sich, wenn Dinge nicht einfach sind und lassen sich entmutigen und meckern über die kleinsten Hindernisse. Hier haben wir eine Frau, der wurde ein Arm abgebissen und sie wurde trotzdem zu einer der weltbesten Surferinnen. Absolut beeindruckend. Finde ich ganz, ganz toll und führt uns nochmal vor Augen, dass die Dinge, mit denen wir uns so Tag ein, Tag aus irgendwie beschäftigen und aufhalten oder glauben von also Dinge, von denen wir glauben, dass sie uns aufhalten, das ist eigentlich das, was ich sagen wollte, total killefit sind, oder? Also absolute Kleinigkeiten. Ja, finde ich gut, weil es schafft auch nochmal eine gewisse Demut und einen anderen Blick auf die eigenen Möglichkeiten und Verhältnisse. Wir haben überhaupt keinen Grund, über irgendwas zu meckern. Tun wir trotzdem. Weil zu wenig Zeit, zu wenig Schlaf, zu wenig gutes Essen, bla bla. Aber das ist ja völliger Wahnsinn.
Ja, und ich finde es immer wieder inspirierend, Geschichten von Leuten, die solche extremen Sachen halt einfach erlebt haben, dazu hören und sich dann selber nochmal alleine in dem Moment dann zu hinterfragen und das mal alles so in die passende Perspektive einfach einzuordnen. So gibt einem schon irgendwie viel und also ich finde es einfach super bewundernswert, wenn man diese Resilienz hat und diese Einstellung, da halt weitermachen zu können, sein Leben weiterzuleben. Und wenn du super weit rauszoomst und so, dann kannst du auch sagen, ja, warum denn nicht? Also warum soll sie jetzt ihr den Arm hat sie schon verloren und den wird sie auch nicht wieder zurückbekommen. Aber so, muss sie jetzt deshalb auch noch ihr Leben lang deprimiert sein und auf dem Sofa sitzen und allen sich selbst bemitleiden und allen erzählen, wie schlimm das Leben ist und alle anderen Surfer hassen, weil die was können, was sie jetzt nicht mehr kann oder so. Nein, damit machst du es doch nur noch schlimmer. Diese Reaktion hast du ja, hast ja immer noch bei dir. Ja, du kannst ja immer noch selbst entscheiden, welche Reaktion du da jetzt halt einfach zeigst und was du machst. Das ist halt in der Theorie auch alles total klar. Das in der Praxis zu machen, ist halt so unglaublich schwer, dass man das halt einfach nur respektieren kann und sich selbst dann irgendwie fest vornehmen kann in der nächsten Gelegenheit, wo etwas gar nicht so läuft, wie man das gerade haben wollte, dann auch ähnlich zu reagieren und halt vielleicht zu sagen, I don't need easy, I just need possible. Ja. Und es geht auch so noch. So,
ja, toll. Ja. I don't need easy, I just need possible. Wirklich bemerkenswert. Ich überlege noch, wie Janet Jackson das in die Geschichte geschafft hat. Das habe ich mir noch aufgeschrieben. Also, dass jemand mit einer derartigen Geschichte irgendwann mal bei Oprah sitzt, gekauft. Da sitzt halt jeder mit einer solchen Geschichte und auch völlig zurecht.
Ja.
Aber Janet Jackson, die kam wirklich so völlig aus dem Nichts.
Das muss ein Preis gewesen sein. Ich weiß auch nicht mehr, wo das war. Müsste jetzt nochmal nachgucken. Ja, sie hat irgendwo einen Preis bekommen, den Teen Choice Award hat sie bekommen und diejenige, die da als Prominente halt engagiert wurde, um die Trophäe auf die Bühne zu schleppen, war halt Janet Jackson. Aber ja.
Cool, haben wir auch noch einsortiert. Sehr ja. gut. Ich liebe Heldengeschichten, deswegen vielen Dank für diese tolle Heldengeschichte. Ich habe einen weiteren Helden mitgebracht, nämlich den Eddie Aikau. Ich hoffe, ich spreche seinen Nachnamen richtig aus, wenn du da Insights hast, wie man das besser oder anders machen könnte.
Keine Ahnung.
Gerne die Hand heben, das ist gut. Ich habe nämlich kürzlich erst gelesen, natürlich in Vorbereitung dieser Folge, in der Welt des Surfens gibt es Legenden und es gibt Eddie Aikau. Ja, jetzt fragst du dich natürlich mit Recht, wieso wird so über Eddie gesprochen? Wieso ist er ein Held, der alle anderen Helden oder Heldinnen vielleicht sogar noch in den Schatten stellt? Das hat damit zu tun, dass Eddie nicht nur Surfer war, dazu kommen wir später, sondern Eddie war auch Rettungsschwimmer in einer ganz berüchtigten Bucht, nämlich der Waimea Bay. Und während er dort Rettungsschwimmer war, ist nicht eine Person ums Leben gekommen. Der erste und einzige Rettungsschwimmer, der das geschafft hat und das noch in einer berüchtigten Bucht. Es waren insgesamt mehr als 500 Menschen, denen er das Leben gerettet hat. 500 Menschen, da fragt man sich schon, krass. Hat das wirklich stattgefunden oder war der irgendwie so vor 500 Jahren und es ist überliefert? Nein, das Ganze hat sich in den 70er Jahren abgespielt. Also gar nicht so lange her. In den 70er Jahren hat er mehr als 500 Menschen gerettet und ist deswegen so berühmt berüchtigt, weil er in jede Welle gegangen ist. Egal wie ruhig oder unruhig die See war, Eddie ist rausgegangen. Und Eddie hat sich auch in Wellen geworfen, die 10 Meter hoch waren. Ja. Und jemand, der sich in 10 Meter hohe Wellen wirft und jemand, der 500 Menschen rettet, der ist natürlich auch begnadeter Surfer, weil er einfach so furchtlos war. Also Eddie hat sich in jede Welle geschmissen und Eddie war keine Welle zu hoch. Und deswegen gibt es auch heute noch den Spruch, Eddie would go. Unter den Surfern. Du kannst Eddie would go auf T-Shirts kaufen, du kannst Eddie would go auf Aufklebern kaufen. Immer wenn jemand raus auf die See blickt und sich fragt, kann man das noch machen? Sagt irgendjemand aus dem Off, Eddie would go. Ist natürlich schlecht, weil Eddie ist irgendwie der Chef und du fühlst dich irgendwie immer klein, weil Eddie would go und du fühlst dich natürlich auch direkt irgendwie angeheizt. Naja gut, wenn Eddie das macht, dann sollte ich das vielleicht auch machen. Also Eddie bezwang die gewaltigsten Wellen und rettete mehrere hundert Menschen. Und als wäre das nicht schon spektakulär genug, ist sein Leben leider auch sehr spektakulär geendet, nämlich 1978, da gab es die Polynesian Voyaging Society, die zum wiederholten Mal eine Forschungsreise auf einer alten polynesischen Wanderungsroute zwischen den Inseln von Hawaii und den Inseln Tahitis durchführte. Und das war tatsächlich eine 4000 Kilometer lange Fahrt, auch unvorstellbar, 4000 Kilometer. Und für diese Fahrt heuerte die Gesellschaft Freiwillige an. Also sie haben gefragt, wer kann uns unterstützen, wer möchte Teil der Crew sein. Und klar, Eddie hat sich natürlich gemeldet, weil das ist genau die Art von Abenteuer, auf die Eddie stand. Das, was ich noch nicht verraten habe, ist, dass diese Tour mit einem Kanu stattfand. Also wir reden über eine 4000 Kilometer lange Fahrt mit einem Kanu, mit einem Doppelrumpf-Kanu. Und dieses Kanu schlug Leck und kenterte 12 Meilen südlich der Insel Molokai. Und Aikau versuchte dann Hilfe zu holen. Er hat gesagt, ihr wartet hier, ich hol Hilfe. Und versuchte dann mit seinem Surfbrett diese 12 Meilen Richtung Land zu paddeln. Und während die Crew tatsächlich später gefunden und gerettet wurde, hat es Aikau nicht geschafft. Er wurde nie wieder gesehen, denn er hatte auf dem Weg seine Rettungsweste abgelegt, da sie ihn am Paddeln hinderte. Er wollte schneller vorankommen, weil es ihm wahnsinnig wichtig war, die Menschen zu retten. Und er hat gesagt, nee, mit Rettungsweste brauche ich viel zu lange, deswegen versuche ich es ohne. Und damit ist er natürlich zur Legende geworden, denn er hat nicht nur 500 Menschen gerettet und er hat nicht nur die höchsten Wellen bezwungen, sondern er hat auch alles dafür getan, seine Crewmitglieder zu retten. Und dadurch wurde er dann eben zu der gerade beschriebenen Legende und in den 1980ern verbreiteten sich dann eben jene Aufkleber und T-Shirts mit dem Slogan. Und der Slogan entstand während des ersten Eddie-Contests, der sich dann im Prinzip zu seinen Ehren gebildet hat. Und als dieser erste Eddie-Contest, in Anführungsstrichen, so nannte man ihn umgangssprachlich, als er stattgefunden hat, waren die Wellen so hoch und die Bedingungen so schwer, dass die Organisatoren diskutierten, ob sie diesen Wettbewerb tatsächlich stattfinden lassen können. Und dann kommentierte der damals sehr bekannte Surfer Mark Foe, Eddie would go. Ja. Und diese Phrase blieb hängen und verbreitete sich und fasst, glaube ich, sehr, sehr schön zusammen, wie man zur Legende werden kann und was für Menschen es da draußen gibt, die eben Unglaubliches leisten. Und ich glaube, man braucht genau diese Menschen, die Grenzen überschreiten und Übermenschliches leisten und Wege gehen, auf die man sich selbst nicht traut. Genauso wie wir gerade über deine Surferin gesprochen haben, die Bethany Hamilton, und jetzt wieder über Eddie Aikau, glaube ich, sind, ja, das ist total inspirierend einfach. Ja, und man wird dann selber relativ demütig und klein und denkt sich, naja, vielleicht ist ja doch noch ein bisschen Luft nach oben bei all den Dingen, die ich so auf die Beine stelle und die ich leiste. Und ich glaube, man braucht diese Inspiration, man braucht diese Helden, diese Heldengeschichten, um sich immer wieder vor Augen zu führen, was möglich ist. Und das trifft natürlich auf eine Branche zu, auf ein ganzes Land zu, auf einen ganzen Bereich zu, in dem Fall dann eben auf die Surfwelt. Und ich habe kürzlich erst, ist so ein bisschen off-topic jetzt, aber Marie Curie hatte ich tatsächlich auch nicht auf dem Schirm. Tolle Dokumentation beziehungsweise toller Spielfilm auf Amazon, die ja Radioaktivität entdeckt hat. Also auch eine absolute Heldengeschichte, die wir unbedingt nochmal hier im Rahmen von Learnings besprechen sollten. Aber das sind doch die Menschen, die uns weiterbringen. Ne? Die Türen öffnen, die Unmenschliches irgendwie leisten. Und deswegen würde ich gerne mitnehmen für heute, weil wir es jetzt auch schon zum zweiten Mal gehört haben, wenn du die Chance hast, ein Vorbild zu sein, dann sei es. Überlass das nicht anderen, sondern wenn du die Möglichkeit hast, irgendwie vorwegzugehen für dein Team, für deine Mannschaft, für deine Freunde, für deine Unternehmung, dann mach das. Auch wenn man vielleicht, ja, da nicht das notwendige Selbstbewusstsein auch immer mitbringt, ne? Weil man sich eben für vermeintlich zu klein oder zu unwichtig fühlt. Nein, wenn sich diese Chancen ergeben, dann geh vorweg und schau, dass du für deine Mannschaft und für die Leute, die dich umgeben, ein Vorbild bist. Denn, und da schließt sich der Kreis zu meiner Erzählung, ich glaube, jede Gruppe, jede Gemeinschaft, jede Community, jede Kultur braucht Vorbilder. Und im besten Fall fängst du bei dir damit an.
Sehr cool. Ich habe dabei mich auch gefragt, wie wir das jetzt eigentlich zusammenbekommen. Du hast ja auch in deinem ersten Blog davon gesprochen, also bei vielen Anfängerfehlern ging es ja auch darum, dass man vielleicht zu naiv und zu unvorsichtig ist. Ja, dann nimmt man direkt irgendwie das Profibrett und am liebsten will man auch gar nicht dieses blöde Kabel dann noch irgendwie am Fuß haben, was das Brett dann festhält. Oder man macht sich gar nicht so viel Gedanken, just do it, um bei Nike-Slogans zu bleiben oder potenziellen, wie du noch einen vorgeschlagen hattest, geht dann einfach raus und dann funktioniert das so halt eben nicht. Und auf der anderen Seite, da haben wir jetzt halt jemanden, der legendär für seinen Mut ist. Ja, und da kann man sich ja fragen, okay, widerspricht sich das jetzt nicht? Also auf der einen Seite sagt ihr, man sollte Ambitionen haben und man sollte mutig sein und so. Und auf der anderen Seite gibt es dann halt aber auch so eher sicherheitsorientierte Tipps vielleicht, die man aus dem Surfen mitnehmen kann. Ich würde es selbst damit beantworten, das Ergebnis vom kurzen Nachdenken war, Mut ist halt was anderes als Unvernunft. Ja, also im besten Fall ist es ein kalkuliertes Risiko und du weißt, was du tust. Also Eddie hatte vielleicht keine Angst oder war sehr gut darin, diese Angst zu überwinden. Vielleicht hat er auch sehr viel Angst gehabt. Aber Also wenn er komplett unvernünftig geworden wäre, hätte er es wahrscheinlich nicht geschafft, 500 Menschen zu retten, weil er vielleicht selbst beim 80. mit ertrunken wäre. So, ja, irgendwie wird er noch gewusst haben, was er tut, mutmaßlich, und nicht einfach nur der beste Schwimmer aller Zeiten gewesen sein. Und ich weiß auch, ich würde in meinem nächsten Blog jetzt über Big Wave Surfing sprechen. Das ist dann nochmal ein fast anderer Sport, halt ein Extremsport, wo man halt in so 20, 30 Meter hohe Wellen reingeht, die man selber gar nicht mehr anpaddeln kann, wo man sich mit einem Helikopter oder einem Jetski reinziehen lassen muss, und halt einfach Extremsport und halt auch tatsächlich lebensgefährlich. Und ja, gerade da, auch wenn ich mich mit denen beschäftigt habe, die trainieren natürlich auch entsprechend dafür, ne? Die trainieren dann halt eben auch, wie man Menschen wiederbelebt, die Rettungsschwimmen, wie man unter widrigsten Bedingungen Menschen aus dem Wasser wieder rausbekommen kann, tief tauchen, lange die Luft anhalten und so weiter und so fort. Ganz viel, was da dazugehört, vielleicht auch Dinge, die erstmal, wie andere Profisportler auch, die gefühlt weit weg vom eigentlichen Sport sind, aber dann vielleicht dabei helfen, vorbereitet zu sein für diese Situation, in die man kommt. Und diese ganze Arbeit machst du, und die sehen wir ja nicht, wenn wir uns angucken, wie sich jemand eine 25 Meter hohe Welle runterstürzt. Ne? Und wahrscheinlich ist das dann der Schlüssel dazu, wie man dieses sei mutig und werd ein Held, wenn sich die Gelegenheit dazu ergibt, und geh halt voran, wenn du die Möglichkeit dazu hast, und Eddie would go, wie sich das vielleicht zusammenbringen lässt mit den anderen Tipps. So, kalkuliertes Risiko.
Ich glaube, du hast es gut zusammengefasst. Es geht nicht um Fahrlässigkeit, und es geht nicht darum, auf Teufel komm raus, irgendetwas zu erzwingen, weil das wird nicht funktionieren. Und wahrscheinlich hat Eddie immer eine Leash getragen. Und das eine Mal, wo er dann keine Leash getragen hat, sprich, wo er die Weste abgeworfen hat, wurde ihm dann auch zum Verhängnis. Ja. Und damit ist ja niemandem geholfen. Also wir brauchen ja nicht den tragischen Heldentod, um jemanden zu feiern. Für mich hätte die Story auch schon funktioniert, ohne diesen tragischen Heldentod, einfach aufgrund dessen, dass er 500 Menschenleben gerettet hat und einfach der tollkühnste Surfer war. So, und er hätte keine 500 Menschenleben retten können, wenn er nicht vorher vernünftig gelernt hätte und irgendwie von der Pike an, von den Basics an, eben ja daran gearbeitet hätte, zu einem der besten Surfer der Welt zu werden. Von dem her, Mut ist das eine. Ich glaube, Mut ist eine Mindset-Geschichte irgendwie auch. Im richtigen Moment das richtige Selbstbewusstsein kombiniert mit den richtigen Skills. Ja, das wiederum hat ja auch mit einer gesunden Selbsteinschätzung zu tun, dass man weiß, okay, ich habe jetzt genug Skills gelernt, um das zu erreichen, und jetzt traue ich mich, in das kalte Wasser zu springen und das dann auch wirklich herbeizuführen. Von dem her, du hast es gesagt, Mut ja, aber keine Fahrlässigkeit.
Natürlich ist es auch nicht immer einfach, das alles immer richtig einzuschätzen. Ich glaube, gerade das werden Surfer auch besser wissen als alle anderen. Die werden manchmal wieder rauskommen aus dem Wasser und sich denken, Mann, ey, warum habe ich diese eine Welle nicht genommen? Das hätte meine Welle sein können. Habe ich nicht gemacht, war ich irgendwie feige oder habe die falsche Entscheidung getroffen, dann ärgert man sich. Und ein andermal werden die Wellen nehmen, wo sie dann merken, okay, bisschen übertrieben gewesen, konnte ich halt eben nicht stehen. Ja, oder wie du gesagt hast, der Anfänger paddelt draußen und hat gar keine Ahnung, wie er an dem Tag bei dem Wetter überhaupt wieder zurückkommen muss und muss am Ende von jemandem gerettet werden. Ist dann halt auf einen Eddie angewiesen. So. Und da werden wahrscheinlich die größten Profis sich noch 15 Mal im Jahr, wollte ich sagen, wahrscheinlich im Monat darüber ärgern, dass sie gerade die falsche Entscheidung getroffen haben. Und das ist dann bei uns mit den Entscheidungen, die wir treffen müssen, als Nicht-Surfer halt im Endeffekt auch genauso. Meine nächste Surferin kenne ich aus dem Buch meiner Tochter. Das Buch heißt Good Night Stories for Rebel Girls. Kann ich sehr empfehlen. Wenn ihr, da gibt es auch eine Version für Jungen auf jeden Fall. Da sind jede Menge Heldinnen drin. Marie Curie ist garantiert auch drin, die ihr Leben dann halt eben der Forschung auch mit geopfert hat, oder?
Ne?
Die hat,
genau.
Ja. Also Maya Gabara heißt die. Ich habe ihre Geschichte schon öfter vorgelesen, weil Zoe immer das Foto, die Zeichnung, das Bild gefiel. Und jetzt habe ich auch noch mal ein bisschen mehr über Maya gelernt, was die eigentlich wirklich so macht. Also Big Wave Surferin ist sie, habe ich gerade schon gesagt. Ein Extremsport, die ganz großen Wellen, in die keiner hineinpaddeln kann. Die höchste je gesurfte Welle war rund 30 Meter hoch, gesurft vom Amerikaner Garrett McNamara am Praia do Norte im Fischerdorf Nazaré in Portugal, nördlich von Lissabon. Diese Welle wird gleich noch eine Rolle spielen. Die Mutter von Maya Gabara war Modedesignerin oder ist Modedesignerin und ihr Vater Politiker in Brasilien mit libanesischen Wurzeln, Gründungsmitglied der brasilianischen Grünen und ehemaliges Mitglied einer Guerillagruppe, die den US-Botschafter entführt hat. Aha, er hat darüber ein Buch geschrieben und das wurde zu dem Oscar-nominierten Film Vier Tage im September. Vielleicht hat den ja schon mal jemand gesehen oder möchte es jetzt tun. Maya wuchs in Rio auf, ging dort zur deutschen Schule und sie sagt, ihre Jugend hat ihr etwas beigebracht, wo wir heute auch schon drüber gesprochen haben, nämlich, dass es im Leben immer auf die Perspektive ankommt, weil man in Rio so einen großen Kontrast gesehen hat zwischen Reich und Arm. Sie halt eher in Wohlstand aufgewachsen, ich habe ja gerade ihr Elternhaus beschrieben, und sie war dann am Strand, am Surfen mit Jungs, die vielleicht danach ihr Surfbrett zurück in die Favelas getragen haben, ja, und das hat ihr immer eine gewisse Perspektive gegeben. Sie hat dann mit 13 erst selbst angefangen zu surfen durch einen damaligen Freund, und ja, die Beziehung hielt nicht so lange, aber das Surfen hielt länger. Sie wollte halt eben immer nicht nur draußen sitzen, so als Mädchen, erzählt sie dann so. Sie war zwar am Anfang eine schlechte Schwimmerin und hatte Asthma und deshalb fiel ihr das schwer mit Surfen anzufangen, aber sie hatte diesen Ehrgeiz halt eben auch. Es hat bei ihr einen Monat gedauert, bis sie zum ersten Mal geschafft hat, auf dem Brett zu stehen. Das hast du am Anfang auch gesagt, dass Leute ja oft dann denken würden, ich fange jetzt mal an und dann geht das direkt. Und auch das können wir wieder auf die anderen Bereiche unseres Lebens übertragen. Also Maya wurde später eine der weltbesten Surferinnen und als sie anfing, war sie eine schlechte Schwimmerin, hatte Asthma, war auch schon 13 und nicht mehr 8. wie manche anderen Wunderkinder und brauchte halt einen ganzen Monat, bevor sie zum ersten Mal auf dem Brett stehen konnte. Frustrierender Start schon. Dennoch hat sie sich dann schon mit 17 dafür entschieden, Profi zu werden, reiste dann um die ganze Welt, hatte kaum noch Kontakt zu ihren Eltern, Videotelefonie gab es da wohl noch nicht so richtig. Und wurde aber tatsächlich bei diesem krassen Weg eine der besten Surferinnen der Welt. Sie hat an vielen Spots als erste Frau legendäre Wellen gesurft und wie sie so erklärt, wo diese Liebe zum Surfen bei ihr herkommt, dazu sagt sie, wenn du als Sportler im Flow bist und das dann auch noch unter so lebensbedrohlichen Bedingungen wie in einer sehr, sehr hohen Welle, dann ist das ein Gefühl von Leben und von Präsenz, das du nirgends sonst bekommst. Und das ist halt eben das, wonach man irgendwo süchtig werden kann. Und da geht es dann einfach immer darum, 100% fokussiert und voll im Moment zu sein. Denn es geht immer nur um den Moment. In der Welle kannst du dir für deine vergangenen Leistungen nichts kaufen. Das wäre auch ein Learning für mich, was man so mitnehmen kann. Man muss sich immer wieder neu beweisen. Und gerade die Welle, die ist da unnachgiebig. Mit der kannst du nicht argumentieren und kannst sagen, weißt du nicht, wer ich bin? Ich bin Maya. Ich habe schon die und die Welle gesurft. Kannst du dir nichts von kaufen. Entweder hast du den Fokus und bist fit und bist am Start in dem Moment oder du bist es halt nicht. Über Fokus haben wir, glaube ich, auch in der letzten Folge sehr viel gesprochen. Deshalb habe ich mir da direkt mal ein Kreuzchen dran gemacht an die Stelle. Naja, Maya kam schließlich auch nach Nazaré im Norden von Lissabon, der portugiesischen Hauptstadt. Und zu der Zeit stürmte es sehr. Es gab einen großen Sturm in Europa, an dem tatsächlich sogar 11 Menschen gestorben sind, also an den Folgen dieses Sturms. Und für Surfer ist das natürlich jetzt erstmal was Positives, denn das sorgt für extremst hohe Wellen. Die waren da 20 Meter hoch und ja, an diesem Strand auch sehr beeindruckende Bilder und das sind sehr, sehr extreme Bedingungen, denn wenn dich da dein Fahrer, der dich mit dem Jetski in die Welle reinfährt, der hat ja noch eine zweite Rolle dabei als dein Partner, der muss dich auch wieder retten, falls du halt eben da gewaschen wirst und hinfällst. Denn wenn er das nicht rechtzeitig tut, wirst du einfach gegen die Klippen geworfen. Das ist kein Badestrand oder sowas, sondern das ist ein Strand mit 20 Meter hohen Wellen und einer Menge Stein. So, sie hat sich an dem Tag von dem Big Wave Surfer Carlos Burl mit dem Jetski rausziehen lassen, mit dem hat sie auch oft trainiert und das war halt eben ihr Partner. Und mal sitzt der eine auf dem Jetski und der andere surft und mal andersrum. Und er war halt auch so eine Art Mentor für sie, die haben auf Hawaii viel zusammen gesurft. Die Welle, die sie dann genommen hat, war über 20 Meter hoch, doppelt so hoch wie die höchste Welle, die sie je vorher gesurft war. Sie droppte dann da rein, wie man so sagt. Es ging dann ziemlich steil runter. Das war dann auch schneller als alles, was sie jemals gesurft war in ihrem Leben. Es wurde sehr bumpy, also sie sackte immer mal wieder so ein ganzes Stück ab, weil man da kurz abhebt und dann wieder aufschlägt. Und beim dritten oder vierten Mal, als sie aufschlägt, brach dabei ihr Knöchel. Und sie flog entsprechend vom Brett runter und wurde von dieser Riesenwelle unter Wasser gezogen, schafft es dann knapp wieder an die Oberfläche zu kommen, wo dann direkt die nächste Riesenwelle auf ihr quasi gebrochen ist und auf sie runterprasselte und ihr die Rettungsweste vom Körper gerissen hat vor dem Druck. Und in dem Moment glaubte sie dann, hat sie später erzählt, nicht daran, dass sie nochmal hochkommen könnte. Sie hat halt nur noch schwarz gesehen und irgendwann merkte sie aber doch, dass sie irgendwie wieder nach oben gekommen ist. Dann ist man also völlig lost in diesem ganzen Weißwasser um einen herum, hat gar keine Orientierung mehr und weiß nur, okay, atmen und wo ist der Typ mit dem Jetski, wie komme ich hier wieder raus, weil gleich kommt ja die nächste Scheißwelle. Und sie meinte, sie hat dann so komische Sounds gehört und ihr war irgendwie klar, ich bin kurz davor, ohnmächtig zu werden. Und irgendwann hat der Carlos sie dann auch gefunden Hat sie sehr lange gesucht. Er meinte, es hätte so fast 5 Minuten gebraucht, bis er in dem ganzen Weißwasser sie wiedergefunden hat, weil das da alles so unvorhersehbar ist. Und der hatte da schon richtig Angst, ob er sie überhaupt findet. Auch als er sie dann gefunden hat, konnte er sie halt nicht einsammeln, weil er ist dann dahin gefahren. Man hat da so einen aufgeblasenen Schlitten, nennen die das, so hinten dranhängen am Jetski mit ganz vielen so Schlaufen, wo sich der Surfer dann dran festhalten kann. Und er ist damit nah an ihr vorbeigefahren und dachte, sie hält sich jetzt da fest. Aber weil sie gar nicht mehr richtig da war, hat sie das Ding nur ins Gesicht gekriegt und er fuhr vorbei und dass sie, die hängt da irgendwie immer noch nicht dran, hat ihr dann ein Seil zugeworfen, hat sie sich eine Zeit lang daran festgehalten, ist dann aber ohnmächtig geworden und trieb irgendwann mit dem Gesicht nach unten im Wasser. Und er meinte dazu, ich lese mal kurz nochmal was vor, also Zitat von Carlos, der meinte, es war schrecklich, die schlimmste Situation, die ich je erlebt habe. Ich fuhr zu ihr hin, sprang vom Jetski und packte sie, ich konnte sie nicht loslassen, wir hatten Glück. Ich weiß nicht wie, aber wir haben es an den Strand geschafft. Sie begannen sofort mit der Wiederbelebung, sie hustete eine Eimerladung Wasser und begann zu atmen. Dann brachten sie sie im Krankenwagen weg. Ich habe gezittert. Ich bin nicht der beste Typ für solche Situationen. Ich kenne den Ozean, aber das hatte ich nicht erwartet. Ich stand unter Schock und war total verängstigt. Sie sagte mir später, dass sie in dem Moment wusste, dass sie sterben würde oder dachte, dass sie sterben würde und dass sie sich dabei aber glücklich fühlte, dass sie glücklich sterben würde. Ich sagte ihr dann danach, dass sie vielleicht glücklich war, aber ich war definitiv viel glücklicher, dass sie nicht gestorben ist. Und ja, man hat sie halt so im letzten Moment noch rausgekriegt. Auch er musste da unter Einsatz seines Lebens dann das Jetski irgendwann verlassen und einfach mit reinspringen, weil er merkte, sie ist jetzt ohnmächtig und kann das Seil gar nicht mehr festhalten. Was ich fast am krassesten an der Geschichte noch fand, ist, wie die dann weiterging. Rate, was er gemacht hat, nachdem sie im Krankenwagen weg war. Er ging zurücksurfen, ja. Er ist dann am selben Tag noch eine 30 Meter hohe Welle runtergesurft. Man hat dann spekuliert, wie hoch war sie. War das jetzt Weltrekord oder war sie das nicht? Er ist halt direkt wieder rausgefahren und ist weitergesurft. Irgendwie total bekloppt, aber naja, genau dafür waren die halt eben da, ne? Das waren genau die Wellen, auf die seit einem Monat da gewartet hatten. Und wahrscheinlich hat es Maya null komisch gefunden, dass er nicht mit einem Strauß Tulpen irgendwie gewartet hat, bis sie dann irgendwie wieder fit wurde im Krankenhaus, sondern für sie war das wahrscheinlich auch das Normalste der Welt. Er hätte ihr auch schlecht damit geholfen, wenn er jetzt nicht weiter gesurft hätte, sondern das war wahrscheinlich auch genau das, was sie dann halt eben wollte. Aber ja, also diese extremen Sachen, ja, sich auf so eine Welle einzulassen und auch danach dann direkt wieder weiter zu surfen und das irgendwie als normal hinzunehmen, dass da jemand halt eben fast ertrinkt, weil er sich da vielleicht zu viel vorgenommen hat oder weil es halt einfach nicht geklappt hat, weil es einfach schlecht gelaufen ist, wie das manchmal so ist im Leben. Ist Inspiration für uns alle. Sie hat dann auch in einer Doku, die ich mir da angeguckt hat, da mal gesagt, dass sie zum Beispiel mal, also sie hat ja auch geweint, dass sie das erzählt hat, weil sie meinte, ihr hat dann mal eine Frau geschrieben, die stand an dem Tag am Ufer gemeinsam mit ihrem krebskranken Mann und meinte, dem Mann hat das dazu zu gucken, wie Leute ihr Leben riskieren und um ihr Leben kämpfen und so, hat das total inspiriert und total viel Kraft gegeben, dass er sich dachte, okay, wenn die das schaffen können, dann kann ich halt eben auch meine Aufgabe im Leben schaffen. Das ist ja im Endeffekt vielleicht gesellschaftlich das, warum solche Leute dann halt eben zu Vorbildern auch eigentlich werden und was die für andere damit tun, mit dieser eigentlich so sinnlosen Tätigkeit, ihr Leben zu riskieren, indem sie da irgendwelche Riesenwellen runterfahren. Und Maya hat natürlich auch danach weitergemacht, sie wollte es unbedingt erneut versuchen. Es hat 2 Jahre gedauert, bis sie wieder zurück an diesen Strand kam. Sie hatte nach dem Sturz halt eine Menge Krankenhausaufenthalte, sie hatte Rückenprobleme, sie musste 2-mal operiert werden. Jedes Mal, ja, so wie das dann beim Sport so ist, Operation, Reha, dann immer noch Rücken kaputt, oh, noch eine Operation, noch mal Reha, super frustrierend, ganz, ganz viel hartes Training, um irgendwann wieder zurückzukommen. Sie war auch in Therapie und hat dann dem Therapeuten, mit dem darüber gesprochen, zum Beispiel, dass sie gar nicht weiß, wie sie wohl reagieren würde, wenn sie das nächste Mal da so im Line-Up wartet und mit solchen riesengroßen Wellen, die halt eben wieder angehen soll. Das muss man ja auch mental erstmal alles verarbeiten. 2 Jahre hat es gedauert, das kann man in so einer Red Bull-Doku Return to Nazareth nachverfolgen, bis sie dann wieder da war. Carlos sagt in dieser Doku, ja, sie hat das halt eben gemacht, weil sie es halt eben das Surfen liebt. Als ich mir das angeguckt habe, sah sie so oft verängstigt und traurig aus, dass sie einem eher leid tun konnte. Mich auch gefragt habe, warum macht man das eigentlich? Ja, und es gab dann einen anderen Fall, sie wurde schon mal ohnmächtig aus dem Wasser gezogen, 2011 an einer anderen Welle. Und danach hatte sie gesagt, ich bin schon oft schlimm gestürzt, ich werde niemals aufhören. Ich wäre nicht mehr ich selbst, wenn ich sagen würde, sorry, geht da mal alleine hin, ich habe an der Welle irgendwie schlechte Erfahrungen gemacht. Also es hat natürlich auch einfach was mit ihrem Selbstbild zu tun, da immer weiterzumachen und diese Angst dann halt eben zu überwinden. Das ist auch das Krasse daran, diese 2 Jahre lang. Das war ja nicht irgendwie locker, die hat das ja nicht so mal eben so dirt off your shoulder, das mal kurz zur Seite gewischt, gesagt, tja, passiert, so ist das bei uns Surfern, danke Carlos, dass du mir geholfen hast, sondern die hatte da richtig dran zu knacken, 2 Jahre lang, aber sie hat halt nicht aufgegeben und da immer weiter gemacht. Man sagt ja auch, der beste Weg, um Trauma zu überwinden, ist es halt wieder aufzustehen und das halt nochmal zu machen und steig auf jeden Fall wieder aufs Fahrrad, nachdem du einmal runtergefallen bist. Und das hat sie halt eben auch gemacht. Und generell das Thema Angst ist dabei einfach spannend. Sie sagt dann auch so, unter Angst funktionieren deine Instinkte besser. Angst rettet dich auch oft. Angst ist nicht unbedingt was Schlimmes. Und sie hat natürlich andauernd Angst bei dem, was sie da macht. Und nicht erst, nachdem sie 2 Mal fast ertrunken wäre. Noch ein Zitat von ihr, das passt wieder zu dem, was ich gerade auch schon hatte. Da hat sie gesagt, das Leben ist nicht einfach. Es soll vielleicht auch gar nicht einfach sein. Etwas zu finden, das dich antreibt, inspiriert und motiviert, ist so wichtig, um glücklich zu sein. Wenn du deine Leidenschaft findest, macht das Leben einfach insgesamt viel einfacher. Alles macht dann einen Sinn. Und ihr Leben hat für sie halt eben einen Sinn, den sie im Surfen findet und in der Inspiration, den sie anderen Leuten damit geben kann. 2018 hat Maya dann schließlich tatsächlich die höchste Welle gesurft, die jemals eine Frau gesurft hat. Damit steht sie im Guinness Buch der Rekorde. Im Februar 2020 hat sie diesen Rekord nochmal übertroffen in Nazaré. Eine 22 Meter hohe Welle ist sie darunter gefahren. Ihren Hund hat sie Nasa genannt, benannt nach dieser Welle, nach dem portugiesischen Fischerdorf. Also das ist mal auf jeden Fall auch ein sehr inspirierender und krasser Umgang mit solchen Katastrophen. Und was ich da an Learnings rausgezogen habe, ist zum einen, wenn es mal katastrophal schief geht, rettest du die Situation und dann machst du weiter. So ähnlich wie Carlos halt eben auch weitergemacht hat, nachdem er Maya aus dem Meer gerettet hatte und das eine sehr knappe Geschichte war. Zweitens, in extremen Situationen kannst du dir von vergangenen Leistungen nichts kaufen. Es kommt nur auf deine Präsenz im konkreten Augenblick an. Und schließlich, wenn du deine Leidenschaft findest und dich ihr verschreibst, wird alles viel einfacher, denn dann hat alles einen Sinn. Von daher konnte ich aus Maya auch sehr, sehr viel mitnehmen und weiß jetzt, wie es sie in das Gute-Nacht-Geschichtenbuch geschafft hat.
Toll. Auch wieder eine sehr inspirierende Geschichte von einer tollen Frau. Und am Ende bleibt ja das, was wir auch schon in vielen unterschiedlichen Folgen besprochen haben. Misserfolg gehört dazu.
Ja.
Ne, und das Scheitern gehört dazu. Und das ist ja auch im Beruf. Ne, da wirst du auch mal gefeuert oder bekommst einen Tadel oder Dinge funktionieren nicht so oder deine Firma geht pleite oder. Spannend ist doch dann der Moment, wo du wieder zu dir selbst findest und feststellst, dass das Leben weitergeht und dass man dann wieder aufsteht und weiterkämpft. Und in den USA ist es ja gang und gäbe. Da wird ja auch häufig Scheitern eher gutiert, als dass es irgendwie einen Makel darstellt. Wir Deutschen denken ja auch häufig, oh nein, total peinlich, ich habe verkackt, ich kann mich nicht mehr blicken lassen. Übersetze jetzt auf diese Geschichte, ich kann nie wieder in diese Bucht gehen, weil alle wissen, ich bin gestürzt und unter die Welle gedrückt worden. Nein, eigentlich macht dich das und dieser Moment zu einem besseren Surfer, zu einer besseren Surferin. Mhm. Und letztendlich gilt das ja auch fürs Unternehmen oder für deine Karriere. Letztendlich macht dich Scheitern besser. Und du gewinnst an Erfahrung, weil du den Fehler dann vielleicht nicht nochmal machst. Und letztendlich ist das Scheitern vielleicht auch ein Vorsprung gegenüber Leuten, die noch nicht gescheitert sind. Weil die wissen überhaupt nicht, wie sich Scheitern anfühlt und wie man da weitermacht. Aber du hast das schon hinter dir. Deswegen gehört es vielleicht auch zu einer vollständigen Karriere und Entwicklung, ein paar Mal gestürzt zu sein und irgendwie von der Welle runtergedrückt zu werden. Hoffentlich nicht so, dass man 2 Jahre in Reha muss und dass man diverse Operationen braucht. Aber Misserfolge und Scheitern gehört dazu.
Und auch für solche Leute wie die ist das halt eben kein einfacher Weg, wie es in manchen verkürzten Erzählungen oder so dann halt vielleicht manchmal rüberkommt. Ne? Auch bei ihr gab es ja auch danach dann Stimmen, die zum Beispiel gesagt hat, die hätte diese Welle nie nehmen sollen. War doch dumm, war doch klar, dass die sich da überschätzt und die Frau kann das doch gar nicht. Und all das, womit man dann halt irgendwie zu tun hat in solchen Dingen. Ne? Und 2 Jahre musste sie damit leben, ja auch quasi vor den Augen aller gescheitert zu sein. Ein Stück weit. Ist ja auch was einem dann im Berufsleben auch passieren kann. Deshalb ist es alles andere als einfach natürlich. Und deshalb fand ich es auch noch spannend, wie kann man das denn eigentlich schaffen, was du gerade gesagt hast. Und ich glaube, für die beiden, für Bethany und auch für Maya, von denen ich jetzt erzählt habe, war das deren Antwort darauf, diese Leidenschaft halt für etwas gefunden zu haben. Halt in einem Bereich unterwegs zu sein, wo du das so sehr willst und dir das so viel gibt auch im Endeffekt und du das so gerne machst, dass du bereit dazu bist, diesen Weg zu gehen. Sie wusste ja am Anfang noch nicht, dass es 2 Jahre dauern würde, aber wahrscheinlich hätte sie selbst unterschrieben, wenn man ihr das gesagt hätte. Wenn du hier wieder stehen willst, dann heißt das 2 Jahre in Therapie gehen, dich operieren lassen, Reha, ganz, ganz viel Tränen, ganz, ganz viel Training und dann eines Tages kannst du wieder hier sein und dann kannst du es nochmal versuchen und keiner kann dir sagen, was beim zweiten Mal passiert. Inklusive vielleicht stirbst du. Höchstwahrscheinlich hätte sie gesagt, okay, ich mach's. Ja, und da, das ist halt das, warum wir haben ja auch schon oft, wie alle Leute in den letzten 5 Jahren, über das große Thema Purpose gesprochen, für einen selbst und auch für eine Unternehmung. Und da sieht man dann im Endeffekt, wofür man das eigentlich braucht. Dass das nicht nur irgendwie was ist, was man auf seine Tassen draufdrucken kann, sondern dass das vielleicht dieser Leuchtturm ist, der dir hilft, wenn du die Orientierung suchst, weil du quasi gerade metaphorisch gesehen lost im Whitewater bist, ja, und dich gerade fragst, wie soll ich jetzt eigentlich weitermachen und will ich wirklich nochmal eine Runde gehen und will ich wirklich wieder aufstehen und lohnt sich das überhaupt alles? Das klappt vielleicht manchmal auch nur, wenn du diese Leidenschaft für dein Thema hast.
Absolut. Wobei, wir haben heute ja tatsächlich 2 Tassensprüche auch mitgenommen und mitgehabt. Ne? Eddie would go, finde ich.
Das ist meine Tasse auf jeden Fall, die nehme ich.
Eddie would go und I don't need easy, I just need possible.
Ja, Mann.
Finde ich auch super. Mhm. Sollen wir zusammenfassen, was wir heute mitgenommen haben an Learnings?
Sehr gerne, fang gerne
Ich mache mal den Anfang. Learning Nummer 1 bei mir war: Erdung, Respekt, Demut und Realismus haben noch keiner erfolgreichen Karriere geschadet. Learning Nummer 2: Wenn du die Chance hast, ein Vorbild zu sein, dann sei es.
Meine Learnings: Erstens, wenn du deine Leidenschaft findest und dich ihr verschreibst, wird alles viel einfacher, denn dann hat alles, was du tust, einen Sinn. Zweitens, um Träume zu verwirklichen, brauchst du Leidenschaft, Antrieb, Hingabe, Engagement und die Unterstützung der Menschen in deinem Umfeld. Drittens, schließ daran an, finde heraus, worin du gut bist und was dir am wichtigsten ist. Entwickle Leidenschaft für diese Dinge und verbinde deine Leidenschaft mit anderen Menschen. Nummer 4, in extremen Situationen kannst du dir von vergangenen Leistungen nichts kaufen. Es kommt nur auf deine Präsenz im konkreten Augenblick an. Und schließlich und endlich Nummer 5, wenn etwas katastrophal schief geht, rettest du die Situation und dann machst du weiter.
Perfekt. Dann bleibt uns eigentlich nur noch darauf hinzuweisen, dass wir uns auch in Staffel 2 mega über Sprachnachrichten freuen, denn wir werden auch in Zukunft immer wieder gerne Woche für Woche eure Fragen beantworten und die Themen behandeln, die euch so auf dem Herzen liegen. Deswegen schreibt uns ruhig bzw. sendet uns auf Instagram. Mhm. Eine Sprachnachricht schreibt man ja nicht, ne? Völliger Quatsch. Also schickt uns Sprachnachrichten auf Instagram. Wir werden diese Sprachnachrichten hören und dann hier im Podcast beantworten. Und vielleicht hinten an gedockt und angehangen: Ihr habt es ja sicherlich mitbekommen, seit einer Woche redet ganz Deutschland über Clubhouse, eine App, mit der wir uns natürlich auch sehr, sehr, sehr intensiv beschäftigen. Gebt uns doch mal Feedback. Wollt ihr Learnings auf Clubhouse? Bringt das irgendwie was? Seht ihr das? Schreibt es gerne in die Kommentare. Schickt uns eine Mail oder pingt uns bei LinkedIn an. Wir sind auf jeden Fall sehr interessiert, ob ihr bei Clubhouse seid, ob ihr das für sinnvoll haltet und ob wir Learnings zu Clubhouse bringen sollen.
Vielleicht finden wir auch entweder mit unserer Technik der Sprachnachrichten bei Instagram oder auch bei Clubhouse eine Möglichkeit, ne, wo, was Philipp gerade angesprochen hat, wo ihr euch mehr einbauen könnt. Vielleicht gibt es ja auch ein paar Leute, die im Gegenteil zu uns wirklich schon mal auf einem Surfbrett erfolgreich gestanden haben und uns dann zum Beispiel sagen können: Das größte Learning beim Surfen ist eigentlich nochmal was ganz anderes, nämlich XY. Da sind wir sehr offen auf dem einen oder anderen Weg für eure Beiträge. Dementsprechend gerne an der Formatentwicklung mithelfen. Wie können wir Clubhouse für uns erobern und sollten wir das tun? Und zweitens die vorhandenen Wege weiter beschreiten und uns gerne Sprachnachrichten mit Thesen, Feedback und Fragen, die wir hier abspielen und beantworten dürfen, zuschicken.
Genau. Und ansonsten wie immer: Podcast abonnieren, falls noch nicht passiert. Natürlich auch bewerten, teilen und alles, was dazugehört. Das darf nicht fehlen. Ein bisschen Eigenwerbung an der Stelle. Ansonsten hören wir uns wieder in der kommenden Woche am Mittwoch, wenn es wieder heißt Learnings by Handelsblatt, euer Lieblingskarriere-Podcast.
Yes. Bis dann. Ciao.
Tschüss.